Man gesungen, Jesus, wir warten auf dich. Es geht um das Thema Hoffnung, um das Thema lebendige Hoffnung. Und das wäre das Ziel von dieser Predigt, dass die Hoffnung an Leben gewinnt. Weil, ja, wir haben so ein bisschen unsere verschiedenen Hoffnungen, diesseitige Hoffnungen. Die sind konkret, also als Christen und als solche, die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Ja, so unsere Vorstellungen und Ziele, wo wir darauf arbeiten. Ja, Wohlstand sich zu erarbeiten, Erfolg, man hat Hoffnung, dass Kind gut rauskommen. Man hat Hoffnung, dass Gemeinde wächst. Man hat Hoffnung, dass gewisse Gebete erhört werden. Unsere Hoffnung auf Jesu Wiederkunft und was dann passiert, wenn wir nur schon jetzt den Text gelesen haben und gehört haben, aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, das ist so, das sind ein paar Worte, so ein bisschen Beschreibung, aber wir können es uns gleich nicht so recht vorstellen. Aber diesseitige Hoffnungen und Träume und Ziele, die sind recht konkret. Und mein Ziel wäre jetzt für die Predigt einfach, dass durch den Geist die einzelnen Worte ein bisschen lebendiger werden, auch wenn wir uns das irgendwie gar nicht so vorstellen können. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir uns sehnen nach Gerechtigkeit. Und dann wird Gerechtigkeit kommen. Wir leiden darunter, dass die Grossen nicht immer die Grossen sind. Also so in dem, was sie anrichten in dieser Welt. Und die Kleinen unterdrücken und nicht wertschätzen. Und die gehen einfach unter. Es wird eine Zeit kommen, wo Gross und Klein einfach umgekehrt wird. Es wird eine Zeit kommen, wo Treue und Verbindlichkeit honoriert wird. Ja, über all die Zeit, wenn wir jetzt nachdenken, in zwei Punkten über den 1. Thessalonicher. Im ersten Punkt geht es einfach darum, eben, eigentlich ist unsere Hoffnung, die wir als Christen haben, unvorstellbar. Und trotzdem nennt sie die Bibel, es sei eine lebendige Hoffnung. Also die soll in uns hineinleben, die soll uns Mut geben, die soll ein Horizont sein für uns. Wir steigen in den Text ein. Vers 13 startet der, ja, der Paulus nimmt da eine Frage auf, die Thessalonicher hatten. Wir wissen nicht genau, wie die Frage gelautet hat. Wir können jetzt mehr so ein bisschen von der Antwort her schliessen, was die sich vorgestellt haben. Thessalonicher, gemeint, wo noch nicht alt ist, Christen, die jung im Glauben sind. Der Paulus, der dort missioniert hat, die Gemeinde gegründet hat und dann weitergezogen ist, weitergezogen hat, müssen. Die Satzstellung stimmt nicht ganz, aber ist weitergezogen, oder? Durch Verfolgung. Und sie haben nicht alles so recht gewusst. Und das mit der Auferstehung ist jetzt für die im Griechentum aufgewachsenen Thessalonicher nicht ganz einfach zu verstehen. Sie sind in einer Kultur, wo der Leib ist das Gefängnis und die große Befreiung ist die Befreiung von dem Gefängnis. Und wieso sollen wir jetzt da eigentlich ein neues Leib überkommen, oder? Auf Verstehung, ein neues Leib. Es würde eigentlich lange, wenn man so als Geist würde weiterleben. Und darum dann so ein bisschen die Antwort, die man darauf schliessen könnte, dass sie dabei werden sie, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt, haben sie echt gedacht, wenn man nicht lebendig ist, dann, wenn Jesus wiederkommt, dann verpasst man die Verstehung. Vielleicht schon. Weil er dann argumentiert, also Jesus ist schließlich gestorben und auferstanden und darum werden wir alle auferstehen. Also irgendwie eine Vorstellung, dass dann gleich nicht alle dabei werden sie und benachteiligt sie. Also er beantwortet jetzt da ihre Fragen, das ermutigt sie. Aber wenn wir jetzt mit unseren Fragen kommen, die uns das Neue Testament stellt, müssten wir sagen, gewisse Fragen bleiben. Also da ist zum Beispiel in diesen 2000 Jahren sind schon viele an Jesus Gläubige gestorben. Und wir wissen nicht, wenn Jesus wiederkommt, die Auferstehung ist, was ist denn in der Zwischenzeit? Da gibt es Stellen, wo sagen, also Jesus zum Schenker, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also was ist denn jetzt? Ist jetzt dann plötzlich die Auferstehung gerade sofort? Und Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben Gewinn. Ist nicht einfach Verlust und dann bist du mal im Nowhere, oder? Also, wenn wir sterben, sind wir sofort bei Jesus und gleich ist die Auferstehung irgendwann, wenn Jesus wiederkommt. Also, die Frage ist für unsere Vorstellung nicht gelöst. Muss jetzt aber auch nicht das Zentrum sein, weil der Paulus schreibt vieles sonst über das. Oder die ganze Fragestellung, Jesus kommt wieder, es ist dann drückig für Menschen, die Jesus glauben, und irgendwann kommt ja dann noch eben die Gerechtigkeit, das gerechte Gericht, ist das miteinander? Also zum Beispiel dann drückig in die Luft, und nachher kommt er auf den Ölberg und dann entsteht der neue Himmel und die neue Erde. Das heißt, alles andere ist dann vergangen. Oder ist das zeitlich auseinander? Das wird auch im Thessalonicher Brief, im zweiten Brief dann zusammengesehen. Heißt aber nicht, dass es zusammen ist. So das Alte Testament sagt ja, Jesus kommt als guter Hirte und Erlöser und als Richter beides zusammen. Und es ist jetzt so 2000 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten gekommen. Also man spürt, Hoffnung heisst, man hofft mit offenen Fragen und vertraut, dass das Wichtigste uns offenbart ist. Der Paulus jetzt also antwortet und sagt, unsere Hoffnung ist zuverlässig. Es sind zwei Faktoren, die Zuverlässigkeit auf die Hoffnung uns gibt. Jesus ist gestorben, das ist also Vers 14 und 15. Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Und drum, hey, Thessalonicher, alle werden auferstehen, ob sie jetzt gestorben sind oder jetzt noch leben. Also, ich habe vielleicht noch in der Klammer vergessen zu sagen, oder? Also, da geht es jetzt ja nicht nur um Verstorbene, um Trauer und so, oder? Also jetzt die Hoffnung, sondern um viel mehr, um einen ganzen Horizont, um eine ganze Lebensstimmung, die nicht deprimiert sein soll. Wir wissen ja nicht einmal, wie viele das gestorben sind und ob das noch Gemeindeglieder sind oder Angehörige oder wie immer auch. Also da ist jetzt seine Argumentation auferstanden. Das ist Faktum. Jesus hat den Tod besiegt. Und dann kommt noch die Formulierung nach einem Wort von Jesus. Was Jesus da gesagt hat, wissen wir nicht. Aber es ist nicht das einzige Wort, das nicht in den Evangelien vorkommt. Geben ist seliger als nehmen, zum Beispiel. Hat Jesus in den Evangelien, ist auch nicht überliefert, aber er hat, steht ja nicht alles da drin. Also Jesus muss sich da auch geäußert haben, wenn er wiederkommt, was dann passiert. Also unsere Hoffnung, die ist abgesichert durch das, was Jesus da hat und durch sein Wort. Jetzt das Wir, oder? Jetzt sind wir nochmals beim Vers 15. Der Paulus redet nicht nur, es wird einmal eine Entrückung stattfinden. Und dort sind wir Verstorbenen und die, die dann noch leben, sind dabei. Sondern es ist ein Wir. Dann wissen wir aber, dass Jesus Matthäus 24 verschiedene Merkmale gesagt hat. Der Paulus wiederholt gewisse Sachen und trotzdem die Naherwartung, die Möglichkeit. Also die Naherwartung ist gleich nicht so nahe gewesen, dass der Paulus kann sagen, der ist schon am Kommen, da wird er sich im 2. Thessalonicher Brief so. Aber gleich, es ist die Möglichkeit, dass alles ganz schnell geht. Plötzlich kommt. Und eigentlich ist es ja, ob man jetzt sterben oder Jesus wiederkommt, wir werden ihm begegnen. Und das ist ihm wichtig. In seinen 2 Briefen an Thessalonicher gibt es diverseste Abschnitte über die Hoffnung auf Wiederkunft von Jesus. Das ist ein Hoffnungshorizont, wo wir brauchen in unserem Leben drin. Eine lebendige Hoffnung. Jesus, du kommst wieder. Ja, dass seine Gegenwart gibt uns Freude. Also wenn man da, ich habe mich dahinter gemacht, um das Thema in mir vertiefen, es würde jetzt zu weit führen, aber an so vielen Stellen, ob es jetzt darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir uns dann freuen, wenn er wiederkommt. Oder ob es jetzt gewichtig ist von Schwierigkeiten, die wir haben. Hoffnung macht das leichter, weil wir wissen, das Gewichtige, das kommt noch. Also ein Leben im Jetzt mit einem Hoffnungshorizont. Und nicht nur den Hoffnungshorizont schauen und sich das Problem von dieser Welt nicht mehr stellen, aber auch nicht in dem Problem von dieser Welt untergehen, weil wir keinen Hoffnungshorizont mehr haben. Und das meint auch der Paulus, wenn er sagt, dass er nicht trauert, wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Ja, Trauer über einen verstorbenen Menschen, die bleibt. Aber das ist der Hoffnungshorizont. Oder wenn wir es breiter machen, das ganze Deprimierende in dieser Welt, das bleibt. Aber wir haben einen Hoffnungshorizont. Und den dürfen wir nicht vergessen, weil er so ganz unvorstellbar ist. Was aber vorstellbar, also unvorstellbar definiert, aber es ist so, Vers 17 und 18. Wir werden dem Herrn entgegen entrückt und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Wie wird das sein? Wissen wir nicht. Wie ist Ewigkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Brauchst keine Uhr mehr, weißt du? Und bist nicht mehr gestresst und ist vielleicht langweilig. Weißt du, also Ewigkeit, aber wenn es keine Zeit mehr gibt. Also einfach so. Aber wir werden immer bei ihm sein. Das ist das Zentrale. Da habe ich in der Vorbereitung einen Vers gelesen. Gott ist in einem unzugänglichen Licht und niemand hat ihn können sehen. Wow. Und jetzt plötzlich können wir dann mit Jesus zusammen in das unzugängliche Licht, in die Herrlichkeit, in die Heiligkeit hinein. Er hat alles da. Er ist der Weg zum Vater. Zum Vater im Himmel. Also jetzt im Jenseits. Wir werden immer dort sein, zusammen mit dem Vater, mit Jesus. Die Geborgenheit, die Sicherheit, die fehlt uns jetzt. Alles ist gefährdet und viele Veränderungen auf dieser Welt sind negativ. Ja? Also das könnte deprimieren, aber einfach die Zukunft, die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Der Paulus muss selber sagen, jetzt leben wir eigentlich noch in der Ferne, in der Fremde. Wir sind eigentlich nicht Bürger. Ja, und fühlen uns fremd und wie auf der Flucht, oder so, wie die Migranten, die die Sprache nicht können. Ja, einfach so, nicht daheim. Und dort sind wir daheim. Für immer. Also, das ist schon mal das Erste. He? Nehmen wir das jetzt, gehen wir hinter der Beschreibung von der Wiederkunft so. Der Entrückung, aber einfach so, das ist schon mal das, was beschrieben wird. Es wird nicht einfach hauptsächlich beschrieben, dann werden wir wieder gesehen, die Verstorbenen, die er vermisst. Das Wiedersehen wird sicher sein, aber das ist nicht Hauptsache. Die Hauptsache ist, mit Jesus zusammen zu sein. Also, gehen wir jetzt hinter die Beschreibung, der Erlöser kommt, etwas ganz Neues beginnt. Es sind vier Ausdrücke, vier Bilder und ich erkläre euch jetzt die Bilder, aber das Ziel ist nicht, dass ihr die mit dem Kopf versteht, sondern das war auch nicht mein Ziel gewesen. Mit dem Herz. Ich bin noch nicht an dem Ziel, so, dass wirklich mein Herz das versteht. Aber da ist jetzt, wir werden entrückt werden in Wolken. Eine Wolke, ein Bild, oder? Nicht meteorologisch, nicht eine neue Standfläche für fliegende Objekte, die Wolke, kein Lift in den Himmel, sondern das ist Verhüllung. Es ist eine Verhüllung von der Gegenwart. In der Wüstenwanderung, Jesus ist dabei, oder Gott ist dabei gewesen, aber in der Wolkensäule. Dann das Gesetz ist übergeben worden von Gott, oder? Er hat die 10 Gebote, aber verhüllt am Berg von Sinai. Der Tempel ist eingeweiht worden, aber verhüllt durch die Wolken. Und jetzt einfach das Bild. Als Glaubende werden wir Jesus hoch sehen, ihn sehen. Aber wir sind umhüllt von Wolken. Es ist verhüllt für Menschen, die unbeteiligt sind daran, weil sie nicht an Jesus glauben. Aber für uns wird dann die Verhüllung ganz offenbart. Aber jetzt ist das noch verhüllt. Jetzt ist da noch eine Grenze. Also, wo Jesus gen Himmel gefahren ist, ist nicht, dass der Himmel oben wäre, das ist auch symbolisch. Und dann die Wolken ist auch symbolisch, aber heisst einfach, es ist verschwinden. Die Tür zum Jenseits ist noch vernebelt. Achse ist noch nicht durch. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann sind wir die, die keine Wolken mehr vor dem Gesicht haben, vor Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, die Entrückung, jetzt ging es um Vers 16, die drei Begriffe. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Das erste, lauter Befehl. Und auch die Stimme eines Engelfürsten, der zweite Begriff ist dabei, he? Und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Das sind Symbole. Wann sollen wir das aufs Herz wirken? He? Der Befehlsruf. Jesus kommt mit dem Befehlsruf. Er startet nicht eine Vernehmlassung. Passt euch der Zeitpunkt oder recht nicht? Ist es recht, wenn ich euer König werde oder nicht? Da wird jetzt befohlen. Es ist so. Ich komme, ich mache neu. Und ich bin ein gerechter Richter. Jetzt ist das Ende von dieser Ära da mit der Erde. Das ist sein Befehlsruf. Sozusagen eine Machtübernahme. Er wird der König aller Könige sein. Es gibt noch viele Könige und Herren in dieser Welt. Aber auch denen wird klar sein, der Befehl geht sie an. Und es geht nicht mehr darum, ob es ein Post oder nicht. Und für uns, wo wir dabei werden sein, wenn wir an Jesus glauben, ist der Friedensfürst kommt. Der König, der Frieden bringt. Wo nicht einfach schaut, dass seine Macht vergrößert wird, sondern der, der beim ersten Kommen gezeigt hat, dass er uns liebt. So liebt, dass er das Leben für uns gegeben hat. Und dann ist noch die Stimme des Engelfürsten. Also die Engel sind schon dabei gewesen. Das ist die Lobpreisband gewesen, bei Jesu Geburt an Weihnachten. Bei den Hirten, Ehre sei Gott in der Höhe, dort sind sie auch dabei gewesen. Also immer dort, wo ein Einschnitt ist in der Heilsgeschichte, in der Geschichte vom Heil mit den Menschen, oder von Gottes Wirken mit den Menschen, sind Engel dabei. Und da ist sicher nachher sind dann viele Engel noch dazugekommen, mehrstimmig, wir können uns das auch nicht vorstellen, aber einfach da geht es jetzt um Lobpreis. Und da geht es jetzt auch darum, Kapitel 5, im 1. Thessalonicher geht es um die Wachsamkeit, er kommt wie ein Dieb, und im 2. Thessalonicher, im 1. Kapitel, also dann wieder der erste Abschnitt über die Wiederkunft, oder? Wenn er kommt, dann wird er geehrt und bestaunt und bewundert von den Menschen, die an ihn glauben. Natürlich, wenn wir im Lobpreis schon heute ihn ehren und ihn bewundern, aber es wird etwas ganz anderes sein. Der Paulus muss noch uns sagen, freut euch alle Wege, freut euch in dem Herrn, oder? Es ist noch, wir müssen das noch uns sagen. Seid dankbar in allen Dingen und so weiter. Also wir müssen uns das noch sagen, wir müssen uns das befehlen. Ich stelle mir vor, einfach, das ist einfach, das übermannt unser Herz. Wir sind einfach hingerissen. Wir können nicht mehr anders als staunen, als Jesus in den Mittelpunkt stellen und sagen, das ist gut, wie es du gemacht hast. Auch mit all dem, wo wir noch Fragen haben. Eine neue Qualität. Unser Herz wird eingenommen. Eine unendliche Freude und Bewunderung von Jesus. Und dann noch das Dritte. Das eine ist also Machtübernahme, Befehlsruf. Die neue Qualität von Anbetung, die Stimme des Erzengels und dann da die Posaune. Die Posaune ist ein Signalhorn. Also ich habe daheim eine Posaune. Ich kann sie nur nicht spielen. Als Souvenir von Israel. Das ist nämlich das Schofar. Die haben kein Blechinstrument dazu mal. Schofar ist da die Posaune. Und also ich glaube auch die es können, bringen nicht mehr als einen Ton raus. He? Das ist immer der gleiche. Letztens habe ich es gehört bei einem Video, leider tragisch, aber das ist auch ein Signalhorn für den Krieg, wo heute noch gebraucht wird. Und Barbara hat auf dem Handy so ein Video, wo israelische Soldaten in Krieg geschickt worden sind, werden mit dem Signalhorn vom Schofar. Okay, dann wird sicher Krieg sein, in dem Sinn, dass kein Krieg mehr wird sein, sondern einfach Sieg. Schofar ist gebraucht worden, wenn ein König eingesetzt worden ist. Zum Beispiel, also das Signal, Salomo ist der neue König. Also Schofar heisst, Jesus ist jetzt König. Natürlich ist er das jetzt eigentlich auch schon. Aber man spürt oft und leidet darunter, dass man so wenig spürt. Wenn er wiederkommt, ist der Friedefürst echt König. Auch über den Tod durch die Auferstehung. Dann nehmen wir das einfach. Und dann ist schon vor einer Blase geworden zu grossen Fest. Zum Beispiel, wo die Bundeslade auf Jerusalem gekommen ist und überführt worden ist, wird es Schofar blasen. Zum Start einer Hochzeit wird es Schofar blasen. Jetzt fängt das grosse Fest an. Von Brut und Brütigam, das Hochzeitsmahl des Lammes. Aber eben, es sind Worte, es sind Begriffe. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber wir nehmen jetzt gleich so ein, zwei Minuten. Ich muss es auch im Kopf behalten, jetzt schauen, wie ich die Sache zusammenbringe. Seinen ist ja, sich vorzustellen, eine Ewigkeit mit Jesus zusammen. Fängt dann an. Und dann fängt es an, dass Jesus wirklich als König das Kommando übernimmt und es keine Diskussion mehr gibt. Und dann einfach eine Anbetung von Begeisterung und Leidenschaft, wie wir es nicht kennen. Und der Start von einem endlosen Fest. Herr Jesus, wir danken dir für den Horizont und wir bitten dich, dass du den in unser Herz schreibst. Wir dürfen irdische Träume haben und sollen uns das Problem von unserem Leben stellen. Aber wir haben einen Horizont von Hoffnung. Wir können uns das nicht vorstellen.
weil wir es einfach noch nicht erlebt haben. Und darum ist es nicht einfach weniger wichtig. Es ist einfach unvorstellbar herrlich. Schenk, dass das uns Mut gibt, in deprimierten und traurigen Augenblicken, weil wir dieses und jenes nicht mehr haben und gewisse irdische Träume vergangen sind und ach ja, dass wir das zusammenbringen. Leben im Jetzt mit der Hoffnung auf morgen. Amen.